Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Im heutigen Podcast spreche ich mit Patrick Cavanaugh, dem Gründer von Atlantic Money. Patrick ist Deutsch-Amerikaner und baute als Manager die populäre Trading-App Robinhood mit auf. Er sollte für das US-Fintech die Expansion vorantreiben. Mit einem hochkarätigen Team arbeitet er nun in London an Atlantic Money, einer App für Auslandsüberweisungen. Das Fintech greift mit günstigen Gebühren Anbieter wie Wise und PayPal an und startet nun in Deutschland. Gleich zur Gründung haben sich prominente Investoren wie Index, Kleiner Perkins und Ribbit beteiligt. Im Podcast haben wir darüber gesprochen, wie sich trotz niedriger Gebühren ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufbauen lässt und wie er auf seinen alten Arbeitgeber Robinhood blickt. Hallo Patrick, herzlich willkommen bei Finance Forward.
Danke.
Patrick, du hast ja in den vergangenen Jahren Karriere bei dem großen Trading-Unternehmen Robinhood in den USA gemacht. Aber wenn man im Internet so ein bisschen recherchiert, sieht man, dass du eigentlich Deutsch-Amerikaner bist und auch Großmann unter anderem mit Nachnamen heißt. Deswegen erstmal die Frage, was sind eigentlich deine Verbindungen nach Deutschland?
Ja, also meine Mutter ist Deutsche und ich... Als ich ein Kind war, ging ich immer jeden Sommer nach Düsseldorf und habe da Ferien verbracht mit meinen Großeltern. Ich war auch jeden Samstag aber in einer Deutschsprachschule und hatte anscheinend nicht so hilfreich. Und und dann war ich auch für ein Jahr im Gymnasium in Deutschland in der 9. Klasse.
Ja, du hast jetzt ja vor nicht allzu langer Zeit ein neues Unternehmen gegründet, Atlantic Money. Du hast es in London gestartet. Hattet ihr mal überlegt, wir könnten da auch irgendwie in Berlin starten? Das ist ja, was Fintech angeht, der zweite große Hub oder der dritte, abgesehen von Paris vielleicht, Paris, London, Berlin. Ja. Kamen solche Gedankenspiele bei euch auf oder war immer klar, dass ihr in London loslegen wollt?
Es war nicht so klar, aber weil wir meistens so Englisch sprechen und auch uns mit, wir hatten schon eine Lizenz für Robinhood in London bekommen, also kannten wir uns ein bisschen besser aus mit Großbritannien, aber ja, ich meine, es macht mich froh, dass wir jetzt so uns weiter verbreiten und haben entschieden, auch in Deutschland das Produkt zum Markt zu. Wir haben auch entschieden, das Produkt nach Deutschland zu bringen.
Hm. Das ist ja auch so ein bisschen der Aufhänger, warum wir heute sprechen. Wir hatten ja schon ganz früh bei Finance Forward mal über euch berichtet. Was habt ihr jetzt in Deutschland vor?
Im Augenblick ist Auslandsüberweisung ein bisschen interessant, weil es gibt halt viele Firmen, die das schon anbieten. Wir wollten was Neues zum Markt bringen natürlich. Und
also TransferWise ist zum Beispiel bekannt, die sind ja an der Börse notiert oder PayPal.
Ja,
oder,
genau. Ja. Revolut. Es gibt ein paar andere Produkte, die ziemlich gut sind. Aber als wir ein bisschen weiter recherchiert haben, haben wir gemerkt, dass es eigentlich ziemlich teuer ist, wenn man ein bisschen mehr Geld ins Ausland schicken möchte. Also das heißt, dass man einen Prozent bezahlt. Und wir haben geguckt, wie das im Hintergrund so läuft mit finanziellen Institutionen und ist uns so aufgefallen, dass es eigentlich nicht so viel kosten soll. Und es ist eigentlich egal, wie viel man schickt. Man sollte nicht mehr dafür zahlen. Also wir haben Atlantic Money gebaut und Atlantic Money bietet Auslandsüberweisungen für genau 3 Euro zum aktuellen Wechselkurs. Und man kann bis zu 100.000 Euro beispielsweise schicken in einige große Währungen, also britisches Pfund, Dollar, dänische Kronen. Also und wir denken, dass für die meisten Leute wird das eigentlich zu teuer sein, aber für Leute, die wirklich jeden Monat circa 1000 Euro ins Ausland schicken oder mehr, wird das viel günstiger sein, als mit einem anderen Produkt Geld zu schicken.
Was sind das dann für klassische Anwendungsfälle, für Personas, die ihr da euch rausgesucht habt, für die das interessant ist, jeden Monat Geld nach Dänemark oder in die USA oder nach Großbritannien zu schicken?
Ja, also es gibt ein paar Persona. Ich glaube, das erste Persona ist eins, das dem wir auch dabei sind, und das sind so Expats, so Leute, die vielleicht in Deutschland wohnen, aber die arbeiten für eine internationale Firma, die sind vielleicht keine Ahnung, bei Amazon eingestellt, und die haben Kreditkarten, amerikanische Kreditkarten oder britische Kreditkarten, die monatlich zahlen müssen, zum Beispiel. Vielleicht haben die auch Bankkonten in anderen Ländern, weil sie irgendwann da gewohnt haben und die wollen noch da sparen oder investieren, und die wollen Geld so zwischen diese Konten schicken. Bis jetzt müssen die immer so ziemlich viel bezahlen, um das Geld zu schicken. Ich glaube, ein anderen Persona sind Leute, die eine Ferienwohnung irgendwo haben, und die haben auch jeden Monat Nebenkosten. Also sie müssen Strom bezahlen oder keine Ahnung, und oder irgendwas irgendwie müssen irgendwas reparieren. Auf jeden Fall haben wir mit vielen Leuten gesprochen, die eine Ferienwohnung haben, und die wollen die wollen irgendwas, das viel günstiger ist und für den mehr Sinn macht. Ich glaube, wir sind in dieser Kategorie von Produkt. Ich glaube, das letzte Persona ist wahrscheinlich jemand, der Familie irgendwo unterstützt, und vielleicht ja, keine Ahnung, hat man eine Großmutter in einem anderen Land oder sowas wie ich, und ich möchte irgendwann Geld schicken. Ich glaube, für den ist das auch wichtig, dass sie nicht so viel an Kosten zahlen, weil das ist eigentlich, je mehr man sparen kann, je mehr man schicken kann. Also man das glaube ich, ist für vielen wichtig.
Wenn man sich diesen ganzen Remittance-Markt anguckt, wie viel Prozent der Transaktionen sind dann über 1000 Euro?
Wir glauben, dass es 5 Millionen Leute in Europa gibt, die in diese Persona-Kategorien fallen. Also es gibt mehrere Personen, aber wir glauben, dass es ja, vielleicht 10-15% von allen Benutzer von diesem Service sind in diese Kategorie. Also eine kleinere Prozent von Personen, aber die schicken die meisten das meiste Geld. Ja.
Und das würdet ihr sagen, ist ausreichend, um ein Venture Capital fähiges großes Unternehmen aufzubauen?
Ja, ich glaube, man muss immer irgendwo anfangen. Und ich glaube auch, dass für uns es ist wichtig, dass wir Produkte für so seriöse Kunden bauen. Und für uns, also zu uns heißen die Power User, also Leute, die das wirklich oft und seriös benutzen. Und wir glauben, dass Auslandsüberweisungen das erste Produkt ist, womit wir was anfangen können. Aber wir müssen natürlich andere Produkte zum Markt bringen, sodass wir das ganze Geschäft wachsen können. Aber wir müssen nicht immer, ich glaube, viele Firmen denken, dass man muss immer was also man muss immer so ein Super-App bauen, das alles zusammen so mischt. Und ich glaube, für uns ist es ein bisschen wichtiger, dass wir einfach sehr, sehr simple so Produkte zum Markt bringen und versuchen nicht, dass und das Produkt muss nicht alles machen. Also es ist mir wichtig, also wenn wir ein zweites Produkt bauen würden wir das in einer zweiten Firma so bauen und nicht nicht mit Atlantic Money so zusammenschieben oder ja.
Okay.
Ja.
Ihr steht ja für so eine neue, sozusagen nächste Fintech-Generation, die eigentlich die erste Fintech-Generation schon angreift. Dadurch, dass ihr es nochmal günstiger macht. Ganz früher gab es ja Western Union und Co., die noch teurer sind als Wise und PayPal. Und ihr sozusagen disruptet jetzt praktisch die schon bestehenden Fintechs. Mhm. Warum glaubt ihr, dass es sich trotzdem daraus ein nachhaltiges Geschäft praktisch aufbauen lässt?
Ja, weil wir haben gesehen, dass das große Problem, die originellen Fintechs hatten, war, die müssen die Kunden überzeugen, was auf dem Handy zu machen. Also die wollten so viele und die wollten auch den Service natürlich günstiger machen. Und ich glaube, die haben das, die waren ziemlich erfolgreich. Aber das Problem ist, dass viele von diesen Produkte sind für den Massenmarkt gedacht. Also die Konzepte sind so, dass alle können zu diesem Produkt kommen und irgendwas damit anfangen. Und ich glaube, das ist schwierig. Dieses Modell hat auch Probleme. Also zum Beispiel, wenn man sehr viele Kunden hat und viele Kunden gar nicht so viel Gewinne so produzieren für das Geschäft, sind die auch ziemlich teuer, sie sind ziemlich teuer zu unterstützen. Also und ich glaube, wir haben so mehr daran gedacht, okay, wer benutzt diese Produkte am meisten und können wir die besser unterstützen? Können wir einen besseren Service zu denen anbieten, der auch günstiger ist? Und wir haben auch gedacht, ja, wir müssen nicht allem was anbieten. Also wir müssen nicht so ein Massenmarktprodukt überhaupt bauen. Wir können einfach mehr Fokus haben und versuchen, einen ganz spezifischen Problem zu lösen für eine Gruppe, die eigentlich ganz wichtig ist. Aber dass diese großen Massenmarkenprodukte nicht wirklich Zeit hat, um über den zu denken oder für den was speziell zu machen.
Was wäre das abseits der Gebühren noch, wo ihr sagt, wir sind da besser, wir gehen da besser auf die Bedürfnisse dieser Kundengruppe ein?
Also Kosten auf jeden Fall. Und dann auch, ich glaube, dass unsere Apps sehr, sehr einfach sind. Die sind nicht so komplex. Wir versuchen nicht auf eine eine Bankkarte zu verkaufen oder irgendwie ihre Versicherung. Wir wollen einfach, dass man es öffnet, das Geld schickt und dann es wieder zumacht. Und wir wollen gucken, dass wir eine sehr hohe Qualität Service anbieten, nur das zu machen. Und ich glaube, viele Leute, die sind jetzt ein bisschen überfordert oder es ist ein bisschen viel, wenn sie jetzt Wise öffnen und da so viel los ist und die wollen nur eine Sache damit überhaupt machen. Und ich glaube, wir können das jetzt anbieten und wir werden das auch nicht ändern.
Okay. Die eine Überlegung, warum Unternehmen das ja machen, ist ja, dass sie beispielsweise ein Core-Produkt haben, womit sie noch Geld verlieren und dann verkaufen sie Versicherungen, also machen Cross-Selling, das Kernprodukt gegen zu finanzieren. Das hat man gerade bei den Neobanken ganz stark gesehen, dass das die Strategie ist. Wenn du sagst, wir fokussieren uns jetzt auf eine Sache, wie kann das dann praktisch funktionieren? Also seid ihr pro Transaktion so profitabel, dass ihr sagt, wir brauchen das praktisch nicht?
Für uns haben wir geguckt, dass wir profitabel sein auf alle Überweisungen. Also dass wir immer dass wir immer Geld verdienen. Und für uns, als wir das alles recherchiert haben, haben wir geguckt, dass wir haben so erfunden, dass man das wirklich für uns auch Fixed Cost machen kann. Also für uns, es kostet uns, keine Ahnung, 30 oder 40 Cent, das alles zu machen. Und wir, und wir verdienen 3 Euro, also 3 Euro und vielleicht ein bisschen mehr auch, weil Kunden können auch express das Geld schicken und ein bisschen schneller es schicken und wir können auch ein bisschen dafür eine kleine Kosten fragen, aber ja, wir wollten auch, wir haben auch darüber lang gedacht, weil wir haben das gesehen, wie Fintechs immer haben versucht, Cross-Sell zu machen und das hat fast nie funktioniert. Also die Kunde möchte eine sehr simple Produkt, das irgendwas sehr, das ist eine Sache sehr, sehr gut macht und ich glaube, wir wollen das auch zum Markt bringen.
Wenn man sich jetzt, wie du sagst, 30, 40 Cent pro Transaktion, ihr kriegt praktisch die drei Euro, da ist ja dann wahrscheinlich nur eine bestimmte Kernfähigkeit von euch mit bezeichnet und jetzt nicht zum Beispiel Marketing, was im Fintech-Bereich sehr teuer ist oder Prüfungen, wenn es jetzt beispielsweise sehr hohe Beträge sind, an die 100.000, ist das wahrscheinlich auch nochmal ein anderer Prüfaufwand, als wenn es jetzt genau 1.000 Euro sind. Deswegen so ein bisschen die Frage, wie wollt ihr das hinkriegen, dass ihr da trotzdem langfristig profitabel arbeiten könnt?
Okay, ja, also ja, es stimmt, dass wir mehrere Kosten haben als diese 30 Cent pro Überweisung. Aber ich glaube, für uns ist das immer das Spannende, dass wir immer mit Fintech finden, dass man kann eigentlich mit gutem Produkt und guter Operations kann man die Kosten niedriger bringen. Zum Beispiel weitere Überprüfungen für eine hohe Summe. Kann man viel jetzt mit anderen Tools automatisieren und alle Fintechs sagen das natürlich und das ist auch so eine alte, also ein alte, aber ich glaube, es ist wirklich, es stimmt wirklich und man muss auch immer daran denken, dass man auch viel weniger Kunden hat und man kennt die Kunden, die alle Kunden schon besser, weil man hat weniger Kunden, die benutzen nicht öfters, also man kennt die Kunde besser. Und viele Fintechs, die haben ein Problem, dass die Kunde nur das App einmal braucht und dann müssen die ganz viel KYC machen und dann ist die Kunde wieder weg. Und die haben sehr viel dafür für die Kunde bezahlt. Und ich glaube, für uns, was wir sehen, ist, dass die frühen Kunden, die verstehen, was diese App macht, die wollen dieses App jetzt weiter benutzen, weil die sehen, dass es wirklich viel, dass sie viel sparen und ja, die verstehen das alles. Also wenn man fragt, so sie müssen irgendwas von deiner Bank zu uns schicken, verstehen die das alles? Sie haben das schon mehrmals gemacht. Also es ist eigentlich sehr schnell für den und ich glaube, dass solche Kunden sind auch einfacher, mit umzugehen und zu helfen, weil die schon verstehen, wie das alles funktioniert. Man muss sie nicht alles beibringen. Und ich glaube, mit Fintechs, viele Probleme sind die müssen erst lernen, wie das alles funktioniert und was alles ihnen beibringen. Und das ist teuer, das alles zu machen. Und ja, aber wir müssen noch gucken, wie das läuft, mit neue Kunden zu finden und mit Marketing, so wie wir das mit Marketing machen. Aber wir glauben, dass viele Kunden auch Freunde haben, die sowas auch machen, die auch Geld im Ausland schicken. Und wir hoffen, dass das auch mit Word of Mouth weiter wächst. Ja.
Okay. Ihr habt ja sehr prominente Investoren schon an Bord, unter anderem Kleiner Perkins oder Ribbit. Und die sind ja aus ihrem sozusagen restlichen Portfolio sind die ja schon auch sehr, sehr hohe Margen gewöhnt, zum Beispiel bei Softwareunternehmen. Wie habt ihr die überzeugt, dass ihr sagt, okay, wir machen die Marge kleiner, machen das günstiger für die Kunden und trotzdem ist es noch attraktiv für euch als Business Case?
Ja, ich glaube, die haben beide Seiten gesehen. Die sehen, dass wir das günstiger machen, aber dass wir auch unsere Kosten niedriger machen können, weil wir weniger Kunden haben. Also unsere Operating Costs und Operating Overhead sind, man kann es so mit Revenue direkt verbinden. Man kann sehen, okay, diese Kunden sind alle gute Kunden und die werden das benutzen und die werden auch so dafür bezahlen. Und ich glaube, mit ihren anderen Fintechs, viele von diesen Fintechs, die haben das nie so wirklich verbunden. Die nehmen alle ein und sagen, okay, das sind alle unsere Kunden, aber nur diese zwei kleine Prozente von Kunden bezahlen oder wir verdienen überhaupt Geld von denen. Also ich glaube, für den ist es interessant, dass wir ein Geschäft bauen, das direkt so die Frage stellt, so wie verdienen wir Geld und können wir auf die erste Gruppe von Kunden Geld verdienen? Also und das ist irgendwie nicht so für den ersten Fintechs nicht so wichtig und für den ersten VC, also die VCs, die ersten Fintechs unterstützt haben, auch nicht so wichtig. Und jetzt ist es sehr klar, dass man wirklich daran man muss wirklich daran einen Fokus haben, sonst ist es sehr schwierig und potenziell sehr, sehr teuer. Ja.
Wie siehst du das Thema Blockchain-Infrastruktur, Krypto? Da gibt es ja einige Anbieter, wie zum Beispiel Celo, die auch sozusagen ein Disruptor des bisherigen Systems sind und sagen, hey, mit Kryptowährung geht es eigentlich noch günstiger, Remittance anzubieten. Deswegen die Frage, wie beurteilt ihr dieses Thema?
Ja, ich glaube, die zwei Kosten in Krypto sind Gas-Fees und On-Ramp-Costs. Also,
ins System zu kriegen.
Ja, das Geld ins System zu kriegen, sind da noch öfters hohe Kosten, weil man macht das mit einer Karte und dann kostet das keine 1% oder sowas. Das andere Problem ist Gas-Fees. Also wenn man Geld, also Krypto über ein Netzwerk schicken, kostet das auch Geld. Und dann man muss auch öfters von Euro in Bitcoin wechseln und da gibt's auch einen kleinen Kosten. Also wir haben das nicht zuerst mit Krypto gebaut. Wir haben keine wirkliche wir wollen nur was bauen, was günstig ist. Also für uns ist Krypto nur so wichtig, als ob es ein besseres System ist für uns. Und als wir den Markt recherchiert haben, haben wir nicht gesehen, dass es wirklich günstiger jetzt ist. Es wird wahrscheinlich irgendwann günstiger, weil es ist noch eine neue Technologie und alles wird verbessert sich immer und jedes Jahr wird alles ein bisschen besser, aber ziemlich langsam auch. Und ja, also es kann sein, dass wir in ein paar Jahre auch irgendwie Krypto benutzen, aber zuerst haben wir einfach mit ganz traditionellen Institutionen angefangen und ich glaube, das war für uns auch dann leichter mit Regulator zu arbeiten, weil die das viel besser verstehen.
Und diese weiteren Produkte, wo ihr sagt, so in den nächsten Jahren könnten wir uns vorstellen, dann nochmal weitere eigene Unternehmen zu gründen, ist das dann was ganz anderes oder ist das etwas, was diese Zielgruppe, die ihr schon bedient, praktisch andere Needs irgendwie bedient?
Also wir wollen Power User studieren in viele Bereiche und gucken, ob da was zu tun ist. Also ich glaube, im Augenblick haben wir nicht so feste Pläne, aber ich glaube, für uns ist es mehr so eine Philosophie, dass man sehr simple Geschäfte bauen soll und nicht so viel da drin, also man muss sie nicht so kompliziert machen. Also es ist besser, wenn man einfach verschiedene Geschäfte baut und die müssen nicht ähnlich aussehen. Die können ganz anders aussehen. Also es zum Beispiel Rocket Internet macht das auch. Also die haben viele Geschäfte, die komplett anders sind und das funktioniert für denen auch. Also ich glaube, dieses Modell funktioniert.
Okay. Lass uns in den letzten 5 Minuten noch mal ein bisschen zurück auf deine Karriere schauen. Du bist ja warst ja bei Robinhood im Management und warst da unter anderem auch für die internationale Expansion zuständig. Mhm. Warum hat das letztendlich nicht geklappt?
Ja, ich glaube, international ist ein sehr interessantes Problem für viele Firmen. Und man kann auch sehen, wie europäische Firmen haben versucht, in Amerika was zu machen. Und Ja, es ist einfach schwierig. Wenn man schon einen großen Markt hat zu Hause, ist es öfters, dass man einfach die Prioritäten nicht richtig hinkriegt. Also man hat schon, keine Ahnung, 10 Millionen Kunden im Heimatland oder im ersten Markt. Und dann sieht man, dass es auch 10 Millionen Kunden irgendwo anders gibt. Aber man muss schon diese ganzen Kunden bedienen. Also man hat schon die Hände voll. Und wenn man dann versucht, in ein anderes Land zu gehen, es ist sehr schwierig, von neu anzufangen. Und ich glaube, viele Gründer wollen viele Technologien wieder benutzen für ein neues Land. Und ich glaube, dass es eigentlich schwierig ist. Und das ist sehr schwierig, Technologie, der schon vielleicht 5 Jahre alt ist, dann umzubauen, um einen neuen Markt
erobern.
Ja, erobern. Ja, das ist einfach schwierig. Also für uns war es so, dass wir hatten Lizenzen in Großbritannien. Wir wollten auch in Europa was starten. Und es ist schwierig, weil wir wollten das auch in Corona machen. Und in Corona ging es sehr gut für Robinhood und die haben so viel gewächst in ein paar Monate, dass für den neuen Markt war auch schwierig zu prioritisieren, weil sie schon so viele neue Probleme hatten von so viel Growth. Und ich glaube, dass für allen ist das dasselbe. Ich glaube, das ist nicht originell oder spezifisch zu Robinhood. Ich glaube, man sieht, wie die ganzen Neobanken auch das versucht haben. Für den ist es auch dieselbe Probleme. Also alle haben diese Probleme. Und darum haben wir auch gedacht, ja, vielleicht sollte man ganz spezifische, aber ganz isolierten Geschäfte aufzubauen in anderen Ländern, weil es einfach einfacher ist. Also man kann einfach Geld und Leute, also neue Leute schmeißen und gucken, wie die ohne Verbindungen zu einer anderen Firma, die schon groß ist, wie die dann was Neues bauen. Und ich glaube, die werden auch das auch viel schneller bauen. Mhm.
Wir hatten damals bei Finance Forward berichtet, dass Robinhood auch so erste Nutzertests in Deutschland gemacht hat, also so Umfragen, um zu gucken, wie ist so die Resonanz, wie konkret war das damals?
Ja, es war konkret, dass wir wollten immer nach Europa gehen und da was machen und diese Umfragen und generell Recherche ist wichtig, um zu wissen, ob da überhaupt eine Möglichkeit ist, eine guten Geschäft aufzubauen. Und wir haben das öfters gemacht und wir haben auch mit Kunden, also mit Leuten gesprochen, die schon investiert haben. Und ich glaube, es ist ein guter Markt. Man kann sehen, wie Trade Republic jetzt gewachsen hat in Deutschland. Und ich glaube, es ist noch interessant. Es ist nur, dass wenn man einen großen Markt schon hat in Amerika, ist es immer schwierig, dann das Produkt weiterzubreiten in einen anderen Markt. Hm.
Wie siehst du jetzt mit so ein bisschen Abstand Robinhood als Firma? Die ist ja im Moment auch unter Druck, was quasi die Zahlen angeht, was die Kritik auch an der Firma angeht. Wie siehst du das so ein bisschen von außen jetzt mit Abstand?
Ja, ich glaube, Robinhood hat die besten Leute in Fintech. Also beste Ingenieure, beste Produktleute. Also es ist eine sehr... Also die Talent bei Robinhood haben die keine Probleme. Also die haben ich kann das wirklich sagen. Mit den ganzen Kritiker und dass das jetzt im Nachrichten ist, glaube ich, dass es einfach schwierig ist, nach Corona zu wissen, was echt ist und was nicht echt ist. Und man kann das mit vielen Firmen sehen, auch mit Peloton und andere Firmen, wo man, wenn man wächst, muss man einfach, wenn die Kunden wachsen, muss man einfach dabei sein und mit denen wachsen. Und wenn Corona jetzt vorbei ist, muss man dann wieder, also so new normal. Also man muss wissen, man muss so raus hinkriegen, was die neue so Ziele sind. Und es ist einfach schwierig und es ist nicht einfach. Aber ich glaube, viele Firmen sind im selben so Platz, wo die auch sehr in Corona gewächst haben und dann danach ist es wieder ganz normal eigentlich. Und ich bin jetzt ja immer noch überzeugt und bin noch ein Investor in Robinhood und ich glaube, dass sie das hinkriegen werden, aber das dauert einfach länger als die Presse warten möchte und keine Ahnung, ist ja, das dauert ein paar Jahre, bis man das wirklich hinkriegt, glaube ich.
Okay. Und diese Kritik, dass es praktisch zu spielerisch ist, die teilst du nicht?
Ich glaube, dass diese Kritik einfach, ich glaube, die Leute, die das sagen, verstehen nicht, wie Leute auch lernen und wie die so unterstützt sein müssen, um was Neues zu probieren, ausprobieren und zu lernen. Und für Robinhood ist das Problem, dass die müssen viele neue Investoren so zeigen, wie man überhaupt einen Stock kauft, einen Aktien kauft. Und das ist ein schwieriges Problem. Dass es spielerisch ist, ich weiß nicht, ob es spielerisch ist, aber es ist einfach. Und das ist eigentlich wichtig. Wenn man das nicht einfach macht, dann kann man auch nicht eine neue Kunde zeigen, wie man überhaupt Apple Stock kauft oder sowas. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass sie das auch hinkriegen und dass es einfach ist. Also ja, für mich ist das nicht eine sehr relevante Kritik, weil das ganze Problem mit Robinhood ist, dass sie versuchen, neue Kunden zu zeigen, wie man überhaupt anfängt, Aktien zu kaufen.
Nee, so für den einfachen Aktienkauf verstehe ich das auch total. Ich glaube, dass es generell im Fintech dieses Thema gibt, wie einfach mache ich extrem komplexe Finanzprodukte? Wo muss ich die Leute sozusagen bilden? Wo muss ich Hürden einbauen, damit es nicht nur mit einem Klick ist, weil es so komplex ist? Also diese Schwierigkeit sieht man, glaube ich, im Produkt von Robinhood schon und auch bei anderen Playern.
Ja, man hat auch Regeln. Also man, die Regeln man ist auch sehr eingeschränkt, was man machen kann und was man machen soll. Also man kann nicht Produkte an Leute anbieten, die das nicht verstehen. Und Robinhood hatte auch diese Regeln und die müssen auch mitmachen. Also die könnten nicht. Und ich glaube, das ist immer eine gute Frage. Ich glaube, es kommt darauf an, was man philosophisch denkt, wie man lernt. Also wenn man denkt, dass man alles einfach im Buch liest und dann einfach in die Welt geht und es machen kann, ja, für diesen Leuten ist das wahrscheinlich, also ein Produkt einfach zu machen, ist wahrscheinlich nicht die richtige Strategie. Aber viele lernen einfach mit dem Fahrrad fahren. Muss man einfach im Fahrrad sitzen und einfach losfahren und vielleicht fällt man hin. So geht das einfach. Ich glaube, mit Investieren ist das auch so, dass Robinhood denkt, dass man das einfach lernen muss mit echtem Geld und einfach eine Aktien kaufen, die man versteht und den man ich weiß nicht, es ist eine gute Frage, aber ja.
Sehr gut. Das ist, glaube ich, ein Thema für sich, über das man noch lange diskutieren könnte. Wir sind mit der Zeit schon fast zu Ende. Am Schluss machen wir immer noch so eine kleine Fragerunde mit Predictions, weil du ja nämlich als Gründer auch immer so ein bisschen in die Zukunft schauen musst. Deswegen lese ich dir gleich so ein paar Fragen, Aussagen vor und du sagst kurz, was du dazu sagst.
Okay.
Also genau, die erste Prediction ist, der Bitcoin-Kurs steht am Ende des Jahres eher bei 100.000 oder eher bei 0?
Ja, keine Ahnung. Ich glaube, es geht wieder hoch. Also im Augenblick scheint es, dass es wieder gut geht und Inflation ist irgendwie niedriger. Und ja, ich glaube, wahrscheinlich nicht 100, aber wahrscheinlich so 70, 80. Ja.
Okay. Dann ihr erreicht als Atlantic Money 1 Million Menschen in den nächsten 18 Monaten.
Nee. Wird länger dauern, ja.
Okay.
Ja.
Welche Persönlichkeit, Gründer, Gründerin, würdest du gerne mal auf einer Bühne sehen oder würdest du gerne mal persönlich treffen, die du noch nicht getroffen hast?
Ja, ich meine, für mich persönlich ich interessiere mich an Space, und ich glaube, dass Elon wahrscheinlich, also ich meine, der ist auch so lustig, und ich finde, dass er der ist einfach, der hat so viel Passion dafür und für was er macht, und ich glaube, das ist das ist eigentlich ganz toll, und keine Ahnung, ja.
Du hast ihn aber noch nicht getroffen, oder?
Nee, nein.
Okay. Alles klar, vielen Dank, Patrick, für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Ja, danke, danke, Kasper.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.